willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kulturen. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt.
Willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Ich bin Chris.
Und ich bin Stefan. Schön, dass ihr wieder da seid.
Ja, Stefan, jetzt haben wir ja in den letzten beiden Folgen über ein Thema gesprochen, das wahrscheinlich nicht unbedingt ganz oben auf der Liste steht, wenn man von einer Reise nach Asien träumt, über Gesundheit und Krankenversicherung.
Nein, auf keinen Fall. Aber das sind ja auch alles Themen, über die wir auf Faszination Südostasien auch schon seit Jahren schreiben und jedes Mal sagen, wie wichtig das ist bei der Vorbereitung einer Reise. Also, dass man sich zumindest mal mit dem Thema Impfungen auseinandersetzt, dass man mal überlegt, was gehört in eine Reiseapotheke und dass man sich eine Reisekrankenversicherung abschließt. Das sind alles Dinge, die vor der Reise anstehen und die man dann während der Reise hoffentlich nie braucht.
Gab es denn für dich was, über das wir nochmal sprechen müssen? Also ist da jetzt was besonders hängen geblieben? Wie lautet dein Fazit zu den beiden Gesundheitsfolgen?
Ja, also ich muss schon sagen, ich fand die beiden Folgen richtig gut. Und das Schöne ist, dass sie mehr oder weniger zeitlos sind. Also die darin gegebenen Informationen sind einfach relevant, ganz egal, ob man die nächste Reise bereits in einigen Wochen macht oder ob die erst in einem Jahr losgeht. Und ich fand es super, dass wir mal jemanden vom Fach hatten mit klaren Auskünften zu den immer wieder auftretenden Fragen. Was passiert bei einem Rollerunfall, also gerade in Bezug auf die Führerscheinfrage? Was ist bei einem Tauchunfall und wie sieht es bei einer Reisewarnung aus? Zu all diesen Themen wie Versicherung, Impfung, Reisemedizin gibt es halt sehr viel Halbwissen. Das merkt man vor allem, wenn man in Facebook-Gruppen unterwegs ist oder irgendwelchen Foren. Und jetzt haben wir hier einen Oberarzt von der Tropenmedizin in Düsseldorf und eine Vertreterin der Hanse-Merkur-Versicherung, die all diese Fragen ruhig und sachlich beantwortet haben. Und ich denke, das ist eine gute Reisevorbereitung.
Ja, ich denke, es beugt ein bisschen vor, um eben Fehler zu vermeiden, die vielleicht Reisende häufiger unbewusst machen. Ne? Also gerade beim Thema Reisekrankenversicherung glaube ich, dass häufig der Gedankengang ist, ja, da wird ja schon nichts passieren. Oder man denkt dann überhaupt gar nicht dran, dass man vielleicht sowas benötigt, weil man ja denkt, man ist hier in Deutschland und Europa krankenversichert. Ja, bis dann eben mal wirklich was passiert. Und ja, wir hatten ja auch schon erzählt, dass wir die Versicherung schon öfter mal in Anspruch genommen haben. Und ja, am Ende muss ich sagen, ich war jedes Mal froh, dass ich sie hatte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es auch nochmal beruhigend, jetzt so von Expertenseite zu hören, dass es in vielen Ländern Südostasiens wirklich eine gute medizinische Versorgung gibt. Also gerade so Länder wie Thailand, Malaysia oder Singapur, also da sind die Krankenhäuser ja wirklich auf sehr hohem Niveau, also vor allem die Privatkliniken. Da können wir bei uns zu Hause ja zum Teil nur von träumen.
Das stimmt. Und am Ende, denke ich, ist es ja auch ein großes Learning, dass man eben, ja, dass gute Vorbereitung nicht unbedingt dafür sorgt, dass man sich mehr Sorgen macht, also nur weil man sich mit dem Thema beschäftigt, sondern ich finde, es bewirkt genau das Gegenteil. Also man reist dann doch entspannter, wenn man irgendwie so gefühlt ein Netz und einen doppelten Boden hat.
Ja, vollkommen richtig. Also gute Vorbereitung ist schon viel wert. Also wer sich mal mit den Themen, die wir in diesen beiden Folgen behandelt haben, vor der Reise befasst, ist halt dann unterwegs viel entspannter, weil man dann halt sich nicht in einer Notsituation zum ersten Mal mit Fragen auseinandersetzen muss, wie zum Beispiel, was muss ich tun, wenn das Krankenhaus 5.000 Euro verlangt, bevor überhaupt mit der Behandlung begonnen wird? Oder kann ich mich von Laos nach Thailand bringen lassen, weil die medizinische Versorgung dort besser ist? Oder was sollte ich tun, wenn ich von einem Hund gebissen werde?
Und ich denke, damit sind wir eigentlich schon beim Thema der heutigen Folge. Also darüber zu sprechen, worum es denn bei einer Reise eigentlich geht, also die schönen Dinge des Reisens. Denn nachdem wir in den letzten Wochen darüber gesprochen haben, wie man sich auf eine Reise vorbereitet, wollen wir heute endlich mal wieder über ein konkretes Reiseziel sprechen.
Und zwar über eines der Länder, das in den letzten Jahren bei unglaublich vielen Reisenden ganz weit oben auf der Wunschliste gelandet ist. Ein Land mit Elefanten, Leoparden, Nationalparks, Traumstränden, tollen Wellen, Surfern, Zugfahrten durch traumhafte Landschaft und einer spannenden Kultur. Denn heute geht es nach Sri Lanka.
Ayubowan, würde ich dann doch einfach sagen. was kommt dir denn als erstes in den Sinn, Stefan, wenn du an Sri Lanka denkst?
Also das Erste, was ich mit Sri Lanka verbinde, sind tatsächlich diese traumhaften Strände. Also ich bin ja eh sehr gerne am Strand und wenn man zum Beispiel an Thailand denkt, da hat man ja oft dann diese kleinen sichelförmigen Buchten, wo das Wasser wie glatt gezogen ist. Und wenn ich an Sri Lanka denke, dann sehe ich Palmen, ich höre die Brandung, ein bisschen raueres Meer. Das gefällt mir doch schon sehr gut. Und wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenke, über Sri Lanka, kommen natürlich die Bilder in den Sinn, wie zum Beispiel die Teeplantagen, diese tolle Eisenbahn, die da durchfährt oder natürlich die vielen Elefanten, die es dort gibt.
Wann warst du denn das erste Mal dort?
Oh, ich glaube, das ist jetzt so 12 Jahre her. Also schon ein bisschen.
Ja. Was waren denn damals so deine Erwartungen oder was hast du denn erwartet, als du nach Sri Lanka gereist bist?
Ja, es war schwierig. Also, weil ich bin ja ein ziemlicher Indien-Liebhaber. Ich war ja schon häufiger in Indien und ansonsten halt meistens in Südostasien und dann war ich halt schon gespannt, ist es mehr so, geht es mehr so in die südostasiatische Richtung oder ist es mehr wie Indien, nur in klein? Und das war so das, was mich damals bewegt hat.
Ja, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, ne, Sri Lanka ist irgendwie so ein Land, was gerade ein bisschen boomt. Ne? Also ich glaube, die Zahlen der Touristen, die steigen auch stetig. Was meinst du, woran das liegen könnte?
Ich glaube, dass suchen natürlich viele Reisende immer nach neuen Zielen und da hat Sri Lanka definitiv noch Nachholbedarf. Also viele waren dann noch nicht und das Land ist halt sehr, sehr vielseitig. Und darüber hinaus ist das Land auch für jede Altersgruppe interessant. Also meine Mutter zum Beispiel war schon ganz oft dort und hat dort überwintert. Mein Sohn, der fliegt in den Sommerferien nach Sri Lanka. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Also das heißt, sowohl für Familien als auch für Rentner, Alleinreisende, Abenteuersuchende. Also das Land hat eigentlich für jeden was zu bieten.
Du hast jetzt schon erwähnt, dass quasi ja du gerne in Indien bist oder in Indien warst und großer Liebhaber bist. Wir bewegen uns in der Regel ja eher im südostasiatischen Bereich, sind ja heute so ein bisschen in Südasien unterwegs. Was denkst du denn, wie sich Sri Lanka unterscheidet von den anderen Ländern in Südasien, also jetzt zum Beispiel von Indien oder eben den Ländern in Südostasien, über die wir in den bisherigen Folgen schon gesprochen hatten?
Also ich finde die Aussage, dass Sri Lanka wie Indien ist, nur in klein, die ist halt nicht zutreffend. Also die Länder unterscheiden sich schon deutlich, also auch im Hinblick auf Themen wie Kultur oder Religion. Und für Reisende ist es halt auch nochmal was ganz anderes. Also Indien als Reiseziel ist ja doch sehr herausfordernd, wohingegen man eine Sri Lanka-Reise halt meiner Meinung nach ganz entspannt angehen kann.
Ja, also verglichen mit den anderen südostasiatischen Ländern, also wie zum Beispiel Thailand oder Vietnam, merkt man halt schon, dass es nochmal so eine andere Kultur ist. Ja, aber landschaftlich auch, ja. Und so braucht es sich von nichts da nicht zu verstecken. Und was das Essen betrifft, finde ich, hat Sri Lanka auch einiges zu bieten. Also so,
absolut.
Wie gesagt, es kommt meines Erachtens nicht an Indien ran, aber gut. Was kommt schon an Indien ran? Aber nein, das finde ich, ist ein sehr guter Mix. Also was wir ja über Thailand immer sagen, das ist so ein guter Mix aus allem. Das trifft, finde ich, auch so ein bisschen auf Sri Lanka zu.
Ja, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, glaube ich, dass das eben auch so ein bisschen das, die Signature-Eigenschaft eben ist, dass du eben auf dieser vermeintlich relativ kleinen Fläche so eine unglaubliche Vielfalt hast. Ja, also das heißt einfach, gehen wir heute in der Folge ja noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein, einfach über die vielen Möglichkeiten, die man in Sri Lanka hat und das auf einem sehr, sehr engen Raum. Jetzt hast du ja gesagt, ne, es ist, oder beziehungsweise es wird ja häufig immer so ein bisschen suggeriert, dass Sri Lanka so eine Art Indien Light ist, ne? Also das Indien für Einsteiger. Du warst ja jetzt schon oft in Indien. Würdest du das unterschreiben oder macht man sich's damit vielleicht doch ein bisschen zu einfach?
Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, dass die Aussage, Sri Lanka sei wie Indien nur in klein, meines Erachtens nicht zutreffend ist. Die Länder sind dafür einfach auch viel zu unterschiedlich. Also jetzt nicht nur aufgrund der Größe und der unglaublichen Distanzen, die man in Indien zurücklegt. Da kann man ja tagelang mit dem Zug fahren, wenn man von A nach B möchte. Ja, die Länder unterscheiden sich auch im Hinblick auf die Religion, auf die Kultur. Und ob das jetzt eine Vorbereitung ist, wenn man schon mal in Sri Lanka war und später nach Indien möchte. Also vielleicht für Reisende, die noch generell nie in Asien waren, dann ist man natürlich schon ein bisschen besser vorbereitet, wenn man einen Sri Lanka-Urlaub hat. Aber nur aufgrund 2-3 Wochen in Sri Lanka, wo dann alles total gut geklappt hat, zu sagen, jetzt bin ich bereit für Indien, das mache ich mit links. Das sollte man dann erstmal vor Ort ausprobieren, ob diese Aussage dann haltbar ist. Denn Indien ist halt einfach die totale Reizüberflutung, diese riesigen Städte wie Mumbai, Delhi, Varanasi. Und Sri Lanka ist halt eher so entspannt. Natürlich gibt es dort auch Orte, wo es laut ist und wo gehupt wird und wo es warm ist, aber es ist doch schon viel einfacher und als Urlaubsreise auch deutlich einfacher zu planen.
Ja, tut man vielleicht Sri Lanka auch ein bisschen Unrecht, wenn man es so sehr immer in Verbindung mit Indien bringt, denn ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Merkmale, Eigenschaften, die das Land, die die Menschen haben, die zeigen, es ist ein eigener Charakter, eine eigene Kultur, eine eigene, ein eigenes Land eben. Ja, das glaube ich.
Genau, und da packen wir uns jetzt mal in die eigene Nase, weil wir auch schon seit 5 Minuten über Indien reden, obwohl die Folge Sri Lanka heißt. Genau, also es ist ein eigenes, vollkommen eigenes Reiseziel und darauf konzentrieren wir uns heute.
Für das Gespräch heute über Sri Lanka, da haben wir uns mal wieder Verstärkung geholt von einer absoluten Expertin. Und zwar ist unser Gast heute Tina Losereit. Sie reist seit vielen Jahren mit dem Rucksack durch Südostasien und auch durch eben andere Teile der Welt und hat dabei vor allem eine große Leidenschaft entwickelt, gutes und authentisches Essen. Auf ihrem Foodblog Food for Nomads und ihren Social-Media-Kanälen teilt sie Reisetipps, Restaurantempfehlungen und Inspiration für alle, die gerne individuell und mit kleinem Budget unterwegs sind. Außerdem arbeitet sie als freiberufliche Autorin und verbindet Reisen und Arbeiten als digitale Nomadin. Sie schreibt unter anderem auch seit langer Zeit für das Team von Faszination Südostasien. Tina holen wir gleich dazu. Vorher wollen wir aber erstmal die Bühne bereiten und uns anschauen, wo Sri Lanka eigentlich liegt, was das Land ausmacht und warum so viele Reisende von dieser Insel schwärmen. Kurz gesagt, eine kleine geografische Einordnung, bevor wir gemeinsam tiefer eintauchen. Sri Lanka liegt südlich von Indien im Indischen Ozean und ist mit einer Fläche von rund 65.000 Quadratkilometern etwas kleiner als Bayern. Auf der Insel leben heute etwa 22 Millionen Menschen. Die Insel wird auch häufig als die Träne Indiens bezeichnet. Die größte Stadt und das wirtschaftliche Zentrum ist Colombo an der Westküste. Die offizielle Hauptstadt ist allerdings Sri Jayawardenapura Kotte, ein Vorort von Colombo, in dem sich unter anderem das Parlament befindet. In der allgemeinen Wahrnehmung ist die Hauptstadt allerdings Colombo. Sri Lanka ist eine demokratische Republik und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Über Jahrhunderte wurde die Insel von verschiedenen Königreichen geprägt, später von den Portugiesen, den Niederländern und schließlich den Briten kolonisiert. Die Unabhängigkeit erlangte das Land 1948. Die jüngere Geschichte des Landes war allerdings von einem langen und blutigen Bürgerkrieg geprägt. Zwischen 1983 und 2009 kämpfte die sri-lankische Regierung gegen die tamilische Rebellenorganisation LTTE, die sogenannten Tamil Tigers. Besonders betroffen waren der Norden und Osten des Landes. Der Konflikt kostete Zehntausende Menschen das Leben und führte dazu, dass ganze Regionen über Jahrzehnte kaum bereist werden konnten. Erst seit dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 2009 hat sich das Land touristisch wieder geöffnet und entwickelt. Viele Orte, die heute als Reiseziele gelten, waren noch vor wenigen Jahren für Besucher kaum zugänglich. Gleichzeitig sind die Folgen des Konflikts bis heute spürbar und prägen in Teilen des Landes noch immer Gesellschaft und Politik. Ein Blick auf die Tourismuszahlen zeigt direkt, wie rasant sich Sri Lanka in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Im Jahr 2000 kamen gerade einmal knapp 300.000 internationale Besucherinnen und Besucher auf die Insel. 10 Jahre später, 2010, waren es bereits knapp 650.000 Gäste. Nach dem Ende des Bürgerkriegs setzte dann ein regelrechter Tourismusboom ein. 2018 erreichte Sri Lanka mit 2,3 Millionen Besuchern einen damaligen Rekordwert. Anschließend sorgten Anschläge, Pandemie und die Wirtschaftskrise für erneute Rückschläge. Doch das Land hat sich bemerkenswert erholt. 2024 wurden wieder rund 2 Millionen internationale Gäste gezählt und 2025 erreichte Sri Lanka mit 2,36 Millionen Besuchern sogar einen neuen Allzeitrekord. Religiös und kulturell ist Sri Lanka sehr vielfältig. Die Mehrheit der Bevölkerung ist buddhistisch. Daneben gibt es große hinduistische, muslimische und christliche Gemeinschaften. Diese Vielfalt prägt bis heute Kultur, Architektur, Feste und den Alltag im Land. Geografisch überrascht Sri Lanka vor allem durch seine enorme Vielfalt auf engem Raum. Im Süden und Westen findest du tropische Strände und Surfspots. Im Landesinnern erhebt sich das zentrale Hochland mit Bergen und Wasserfällen und riesigen Teeplantagen. Im Norden und im sogenannten Kulturdreieck erwarten dich Jahrtausende alte Tempelstädte, historische Königsstädte und einige der wichtigsten UNESCO-Welterbestätten Asiens. Dazu kommt eine beeindruckende Tierwelt. Sri Lanka zählt zu den wenigen Ländern der Welt, in denen du mit etwas Glück Elefanten, Leoparden, Lippenbären, Krokodile und Blauwale innerhalb einer einzigen Reise beobachten kannst. Auch klimatisch ist das Land besonders. Durch zwei unterschiedliche Monsunsysteme gibt es praktisch das ganze Jahr über Regionen mit gutem Reisewetter. Während an einer Küste Regenzeit herrscht, scheint oft nur wenige Stunden entfernt die Sonne. Die Landeswährung ist die Sri Lanka-Rupie. Bezahlt wird überwiegend in Bar, Kartenzahlungen wird aber in touristischen Regionen zunehmend akzeptiert. Nach wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen hat sich der Tourismus inzwischen wieder deutlich erholt und zählt erneut zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Landes. Und diese Mischung aus Stränden, Kultur, Natur, Tierwelt und Gastfreundschaft macht Sri Lanka für viele zu einem der abwechslungsreichsten Reiseziele Asiens. Tina, schön, dass du heute bei uns bist. Bevor wir gleich über dich und über die Regionen, Sehenswürdigkeiten und Lieblingsorte in Sri Lanka sprechen, würde ich gerne mit einer Frage einsteigen, die wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Wenn dich heute jemand fragt, wann soll ich eigentlich nach Sri Lanka reisen, kannst du darauf überhaupt eine einfache Antwort geben?
Also erstmal hallo von mir. Ich würde sagen, man kann eigentlich immer tatsächlich nach Sri Lanka reisen, weil eigentlich immer irgendwo Hauptsaison ist. Man kann zum Beispiel zwischen April und September super gut die Ostküste bereisen und zwischen Dezember und Mai die Südwestküste.
Okay, also man hört schon, Sri Lanka ist ein Land, ja, bei dem man vielleicht zweimal hinschauen muss, bevor man hinreist. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, lass uns erstmal ein bisschen über dich sprechen. Und zwar, könntest du dich einfach mal kurz vorstellen und uns erzählen, was du machst, was du so treibst und wie es überhaupt dazu kam, dass Sri Lanka so einen festen Platz in deinem Reiseleben oder in deinem Leben eingenommen hat?
Ja, sehr gerne. Ich bin Tina und ich arbeite selbstständig als Texterin. Und ja, daher auch die Connection zu Faszination Südostasien. Für den Blog schreibe ich jetzt seit über 3 Jahren als Autorin. Mhm. Und war schon insgesamt 9 Monate in Sri Lanka.
Oh, wow.
Und ja, deswegen freue ich mich total, dass ihr mich für heute eingeladen habt und dass ich mit euch über eins meiner Lieblingsländer reden darf. Genau, ich bin 2019 zum ersten Mal nach Sri Lanka gekommen. Und zwar eigentlich nur über eine Empfehlung von anderen Reisenden. Also bei einem anderen Backpacking-Trip haben mir 2 andere Reisende total über Sri Lanka vorgeschwärmt. Mhm. Und irgendwie dachte ich mir dann, hey, das klingt richtig cool. Da würde ich auch gerne mal hin.
Mhm. Wie war dann so dein erster Eindruck, als du dort warst?
Also ich habe erstmal so eine klassische Backpacking-Reise gemacht. Mhm. Die ging 1 Monat. Und obwohl 1 Monat jetzt richtig lange erstmal klingt für eine Reise, hatte ich direkt dieses Gefühl, boah, dieses Land wirkt auf der Landkarte sehr klein, aber es ist super vielfältig und es gibt so viel zu sehen und zu entdecken, dass ich direkt das Gefühl hatte, ich könnte irgendwie für immer hier bleiben.
Mhm.
Und tatsächlich, was ich auch richtig cool direkt fand, dass man sehr schnell in Kontakt mit Einheimischen kommt und dadurch auch irgendwie super nah an der Kultur reisen kann. Hm. Das hat mich total beeindruckt.
Ja, das finde ich auch. Also ich, wenn mich jemand fragt, dann ist immer so meine Antwort, ich habe so das Gefühl, es gab kein Land, wo mich so die Menschen so nah an sich herangelassen haben,
ja,
wie in Sri Lanka. Und die, ja, also es war sehr, sehr leicht, da auch wirklich relativ schnell und auch tiefergehend in Kontakt zu treten und mit den Leuten irgendwie zu sprechen, und dann haben die dich eingeladen und sowas. Das finde ich, das hatte ich, ja, in fast keinem anderen Land so stark wie in Sri Lanka. Ja, das fand ich auch.
Ja,
und
genau,
würde ich das so einer dieser Gründe,
auch so sagen.
Ist das so einer dieser Gründe, warum es dich immer wieder dorthin zurückzieht? Also du hast ja schon gesagt, du warst 4 Wochen dort und hast relativ schnell bemerkt, das Land ist zwar nicht riesig, aber irgendwie reicht das gar nicht aus, um hier so richtig einen Deep Dive zu machen. Was sind so die Gründe, warum du immer wieder dorthin zurückgekehrt bist?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, die Menschen sind ein sehr großer Grund, weil dadurch, dass man so schnell auch in die Kultur wirklich reingelassen wird und auch Freundschaften mit den Einheimischen schließen kann, fühlt man sich irgendwie fast schon heimisch da, würde ich sagen, was mich auf jeden Fall immer wieder zurückgezogen hat. Aber ich würde auch sagen, es ist das Gesamtpaket. Also es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Natur und Tieren. Generell sehr viel Natur noch. Ich fand das Essen immer super lecker. Man kann richtig gut surfen. Es ist eine absolute Surf-Destination.
Hm.
Und ja, irgendwie, ich denke, das Gesamtpaket macht Sri Lanka aus.
Ja, und ich glaube, über dieses Gesamtpaket sprechen wir ja jetzt ein bisschen und schauen uns mal ein bisschen genauer an, warum Sri Lanka so besonders ist. So zum Abschluss von diesem einleitenden Abschnitt, wenn du jetzt Sri Lanka in wenigen Sätzen beschreiben müsstest, was macht das Land aus für dich?
Ich würde sagen, die Vielfalt, die Freundlichkeit der Menschen und ja, dass es noch sehr naturbelassen ist. Das sind, glaube ich, 3 wichtige Faktoren.
Ja, drei sehr spannende Faktoren auf jeden Fall. Und wo die Natur ist, wo die schönen Orte liegen, wo es die Tiere zu sehen gibt, darüber sprechen wir jetzt ein bisschen detaillierter.
Du hast ja gerade gesagt, dass Sri Lanka so ein bisschen klein auf dich wirkte vor deiner ersten Reise, und ist ja tatsächlich jetzt nicht das größte Land. Trotzdem hatten wir eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass Sri Lanka so unglaublich vielseitig ist und dass es dort irgendwie für jedes Interesse das passende Ziel gibt. Wie kann man Sri Lanka denn so für jemanden, der noch nicht da war, einteilen? So, was sind die wichtigsten Regionen, die man vor der Reise kennen müsste?
Also, wenn man sich Sri Lanka mal auf der Landkarte vorstellt, ist es ja quasi wie ein langgezogener Kreis, um es vereinfacht zu sagen. Und da hätten wir einmal die Südwestküste. Das ist eigentlich die Küste, wo die meisten Reisenden als erstes landen. Dann hätten wir noch das zentrale Hochland im Inland. Dann die Ostküste, das kulturelle Dreieck und den Norden. Und dann noch die Nationalparks, da gibt's ganz viele im Querbeet im Land verteilt.
Nachdem wir jetzt mal so einen ersten Überblick ganz grob über die Region in Sri Lanka bekommen haben, lass uns doch mal gemeinsam durchs Land reisen, also zumindest gedanklich. Die meisten Besucherinnen und Besucher starten ihre Reise ja irgendwo an der West- oder Südwestküste, ne? Du hast es schon erwähnt, dass das so ein bisschen die Region ist, wo die meisten eben ankommen. Dort befindet sich der internationale Flughafen. Es gibt viele klassische Badeorte in dieser Region. Und ja, es ist so für viele der erste Eindruck den sie von Sri Lanka bekommen, weil es eben auch relativ nah am Flughafen liegt. Wenn man sich jetzt Fotos von Sri Lanka anschaut, stammen die oft genau von dort eben, diese Bilder von Palmen, Surferinnen und Surfern, kleine Cafés am Meer, historische Küstenstädte, lange Sandstrände. Ja, starten wir also mal hier. Was zeichnet denn diese Region genau aus? Und welche Orte, Sehenswürdigkeiten und Highlights sollte man denn hier unbedingt auf dem Schirm haben? Kannst du uns da mal einen kleinen Überblick geben, bitte?
Ja, sehr gerne. Du hast ja schon gesagt, im Südwesten kommt man auch meistens an. Genau, beim Flughafen in Colombo bzw. Negombo. Und genau, die meisten Touristen hangeln sich dann quasi einmal runter in den Südwesten. Und das zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass da extrem viele Strände sind. Also man fährt da dann eigentlich immer an der Küste entlang. Da befinden sich dann alle Orte und auch die berühmtesten Surfspots des Landes. Genau, also ich würde jetzt mal anfangen, wenn man am Flughafen ankommt und dann Richtung Süden weitergeht, kommt man als erstes Richtung Hikkaduwa. Das ist ein Surf- und Badeort, würde ich sagen. Wenn man ein Stückchen weitergeht, kommt Gol. Das ist wahrscheinlich die berühmteste Stadt neben der Hauptstadt Colombo. Das ist eine ehemalige portugiesische Kolonialstadt. Da sind ganz viele alte Bauten und es ist sozusagen eine Altstadt, durch die man richtig schön schlendern kann. Und ich denke, dass sie auch eigentlich bei allen Touristen so auf der To-Do-Liste steht. Genau, da ist so eine riesen Stadtmauer noch vorhanden. Und genau, ist eine gute touristische Infrastruktur, aber trotzdem irgendwie ein schöner Einblick auch. Macht auf jeden Fall Spaß, da so ein bisschen sich durch die Straßen treiben zu lassen. Und ja, ist einfach ganz unterschiedlich zum Rest des Landes. Und wenn man dann noch ein Stückchen weiterfährt, hat man quasi so ein Cluster, würde ich sagen, aus drei Städten. Also einmal Ahangama, Veligama, Mirissa und Medigama. Ich würde sagen, das sind so die berühmtesten Surforte an der Südwestküste. Die sind alle sehr nah beieinander. Mhm. Veligama ist vor allem unter Surfbeginnern sehr beliebt. Und dann gibt's noch den Badeort Unawatuna. Das würde ich sagen, ist vor allem für Resorts, wenn man da gerne Urlaub machen will. Oder auch wenn man als Familie mit Kindern reist. Einfach weil es ein bisschen ruhigeres Wasser hat und eben keine Surfwellen.
Hast du so ein paar, ich sag mal so, Highlights, Sehenswürdigkeiten, die man sich unbedingt angeschaut haben muss? Ich glaube, so diese Orte, innerhalb der Orte ist so ein chilliger Vibe eigentlich überall, so Beach-Vibe gegeben. Ne? Du hast es gesagt, du kannst dort überall oder fast überall surfen. Ne? Es gibt viele Cafés in Gaul, die Altstadt. Gibt es denn so ein paar Highlights, wo du sagst, wenn ihr an der Südwestküste seid, das müsst ihr unbedingt gemacht haben?
Ich denke, das größte Highlight ist tatsächlich Surfen, sozusagen als Attraktion. Mhm. Dann eben Gol ist, würde ich sagen, auch eine sehr große Sehenswürdigkeit. In Mirissa gibt's noch den berühmten Coconut Tree Hill. Also das ist ein Hügel, wo man umgeben von ganz vielen Palmen aufs Meer schauen kann. So ein ganz berühmter Fotospot.
Gerade zum Sonnenuntergang ist das, glaube ich, ganz cool, ne? Aber es ist auch ein bisschen
genau,
was los.
Ja, genau, das ist richtig schön. Ja, genau. Aber ja, bisher fand ich es trotzdem immer sehr schön da. Und natürlich in Colombo gibt es ganz viele Sehenswürdigkeiten.
Also ich glaube, wir können mal zusammenfassen, dass die Südwestküste so klassisch das ist, was vielleicht Reisende anzieht, die sich so ein bisschen nach Strandurlaub sehnen. Also die gerne am Meer sind, die gerne in, kleineren Städtchen, kleineren Dörfchen unterwegs sind. Ich glaube, die Infrastruktur ist da sehr gut. Man kann ja da auch mit dem Zug runterfahren, die Busse fahren da, die Entfernungen sind nicht weit. Es gibt viele Cafés, viele Unterkünfte. Und ich glaube, auch die Nähe zum Flughafen machen die Südwestküste auf jeden Fall zu einer Region, die für den Start, glaube ich, sehr gut geeignet ist. Genau, jetzt hat Sri Lanka ja nicht nur die Südwestküste bzw. nicht nur Strände, sondern ist ja sehr bekannt eben auch für ja, die Diversität der Landschaft, unter anderem auch für das zentrale Hochland.
Und trotz der wirklich faszinierenden Strände, über die wir später noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, sind die Strände in Sri Lanka ja für viele Reisende gar nicht der Hauptgrund, um ins Land zu kommen. Sondern oft wird das Hochland genannt, über das wir jetzt mal ein bisschen genauer sprechen, was ja einen wirklich drastischen Kontrast zur Küste darstellt. Und viele sagen, das ist so der schönste Landesteil. Warum begeistert die Region so viele Reisende?
Die Region im Hochland ist tatsächlich komplett anders als die Küste. Und das liegt vor allem daran, hier gibt's überall grüne Berge und ganz, ganz viele Teeplantagen. Also das, was Sri Lanka eigentlich ausmacht. Sri Lanka ist ja total bekannt für den Tee. Und der wird hier angebaut, weil es hier eben auch ein bisschen kühler ist. Also wenn man auch der Hitze an der Südküste entfliehen will, kann man immer sehr gut mal ins Hochland gehen. Das mache ich auch eigentlich bei jedem Sri Lanka-Besuch. Da gibt es eigentlich die drei Hauptorte, würde ich sagen, Kandy, Ella und Novara Eliya. Und vor allem in Ella und Novara Eliya wird sehr viel Tee angebaut. Und die Orte verbindet auch die wohl berühmteste Zugfahrt des ganzen Landes. Und zwar kann man zwischen den beiden Orten einfach, ich glaube, 2 Stunden lang inmitten von Teeplantagen, vorbei an Wasserfällen und Bergen und Tälern einfach vorbeifahren. Und ja, das ist wirklich ein Highlight, sodass ich es wirklich auch bei jedem meiner Besuche einfach gemacht habe, einmal mit dem Zug zu fahren.
Genau, das ist die Zugfahrt angesprochen. Also das war das, was ich auch schon in der Einleitung vorhin gesagt habe, dieses Bild von der Brücke, wo der Zug drüber fährt, was ja wirklich, glaube ich, jeder schon mal auf Instagram oder sonst irgendwo gesehen hat. Nun ist das ja im Laufe der Zeit auch zu einem ganzen, zum recht großen Social-Media-Hype geworden. Kann man das denn noch genießen, diese Zugfahrt? Oder sind die Züge mittlerweile rappelvoll mit Leuten, die Fotos machen?
Ja, das ist so ein Thema für sich. Also da habe ich auch tatsächlich schon diverse Meinungen auf Social Media gehört. Und ja, ganz viele sagen, man muss unbedingt die Tickets Monate im Voraus buchen für den Zug und dies und das. Ich habe das tatsächlich einfach immer so gemacht. Ich bin einfach morgens zur Zugstation gegangen, wenn ich wusste, um die und die Uhrzeit kommt der Zug. Da kann man immer ganz gut in seine Unterkunft auch nachfragen. Und bei mir war das eigentlich nie ein Problem. Also ich war tatsächlich auch eigentlich fast immer nur mit Einheimischen im Abteil und habe von diesem Social Media Hype deswegen gar nicht so viel im echten Leben sozusagen mitbekommen. Es gibt wohl 2 verschiedene Züge, soweit ich das weiß. Also ich glaube, dass es einen, ich sag mal, touristischen Zug gibt, den man wirklich im Voraus buchen sollte. Und ein, ja, der einfach ganz normal da fährt. Und wenn man ein Ticket dafür haben möchte, da gibt's unterschiedliche Klassen. Die erste Klasse ist mit Klimaanlage. Das kann immer gut sein, dass das ausgebucht ist. Und es kann auch sein, dass da viele von den Touristen drinne sind. Aber wenn man zum Beispiel die zweite oder dritte Klasse nimmt, da ist es dann ganz typisch, dass man mit offenen Türen einfach fährt. Nur mit ein paar Ventilatoren. Und ich finde, das macht eigentlich auch sogar den Charme von dieser Zugfahrt aus, dass man theoretisch ja in der Tür sitzen kann, seine Füße aus diesem Zug baumeln lassen kann, weil der auch einfach nicht schnell fährt.
Das eben so die 3 zentralen Orte genannt, die sich als Ausgangspunkt eignen. Also jetzt sage ich mal, um die Teeplantagen zu besichtigen, für Wanderungen und so weiter. Was gibt es denn sonst noch so für Sehenswürdigkeiten oder Orte oder Highlights, die man im zentralen Hochland kennen sollte?
Ja, es gibt ganz viele Wasserfälle noch, die man sich anschauen kann. in denen man auch baden kann. Es gibt Teefabriken auch, die man sich von innen anschauen kann. Das finde ich auch immer ganz cool, da mal reinzuschnuppern. Dann gibt es auch ganz viele tolle Aussichtspunkte. Du hast ja gerade schon gesagt, Wanderungen kann man machen. Und tatsächlich ein Highlight, was ich sehr besonders auch für die Region in Ella finde, sind allein schon die Unterkünfte. Weil wenn man da ein bisschen abseits vom, ich sag mal, Ortskern sich eine Unterkunft nimmt, hat man auch wirklich von der Unterkunft aus eine richtig tolle Aussicht in die Berge. Und das war für mich irgendwo auch immer das größte Highlight tatsächlich. Also einfach diese Ruhe auch zu genießen.
Ja. Und gibt es weitere Orte neben den drei genannten?
Ja, es gibt noch Haputale. Das ist, ich würde sagen, ja, man könnte sagen, der Insider-Tipp im Vergleich zu Novara Elia. Also der ist noch weniger bekannt. Und da gibt es auch ganz viele Teeplantagen.
Da gibt es unter anderem eine sehr bekannte Teefabrik, die man besichtigen kann. Dort kann man sowas ganz gut machen, in Haputale, ja.
Wenn man noch Lust auf einen Tagesausflug hat und dafür noch Zeit eingeplant hat, dann gibt's noch den Adams Peak. Das ist einer der größten Berge in Sri Lanka. Und da kann man auch sehr gut von Novara Elia oder auch von Ella aus hinfahren. Am besten morgens schon zum Sonnenaufgang kann man da eine richtig schöne Wanderung hinmachen. Und das ist eher auch in einem Nationalpark gelegen. Und ja, hat eine sehr schöne, weite Natur und sehr schöne Aussichten.
Ja, das klingt doch gut. Und lässt sich auch gut mit der Südwestküste von der Reisezeit verknüpfen?
Das Hochland hat generell, hatte ich ja schon gesagt, ein bisschen anderes Klima. Also es ist ein bisschen kühler und regnerischer als an der Südwestküste. Kann man aber eigentlich zu jeder Jahreszeit bereisen. Es kann allerdings sein, dass es dann am Nachmittag regnet, je nach Jahreszeit. Aber ich denke, wenn man die Ausflüge auf die Vormittage legt, dann geht eigentlich das Hochland immer.
Hm. Ja, die Erfahrung haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Wir haben dann irgendwann gezielt unsere Aktivitäten so auf den Vormittag gelegt und haben uns ab mittags dann irgendwie zum Lesen in die Hängematte oder ins Bett gelegt oder waren Kaffee trinken oder so, weil es eigentlich pünktlich immer mittags um 15 Uhr zu der Zeit, als wir damals da waren, begonnen hat, so ein bisschen zu regnen. Aber das war auch einfach überschaubar und war überhaupt nicht schlimm.
Ja, genau. Aber ich finde es dann eigentlich auch immer ganz gemütlich, wenn es dann da nachmittags regnet. Und
ja,
genau, ich finde auch, man kann echt die Uhr dann eigentlich danach stellen. Man kann echt die Uhr danach stellen und deswegen ist man da eigentlich ganz gut aufgestellt.
Was wir, glaube ich, zum Hochland vielleicht noch sagen sollten, ist, was sich nochmal unterscheidet, ist natürlich auch ein bisschen die Temperatur. Also das ist ja schon ein bisschen frischer im Hochland. Also da sind jetzt selten die 30 oder 35 Grad, die man vielleicht mal an der Küste hat, sondern da ist es dann, wenn man jetzt gerade wirklich sehr warme, heiße Tage irgendwie hinter sich hatte, auch mal ganz angenehm, weil es so ein bisschen kühler, eine angenehme Luft ist und daher auch ein ganz netter Kontrast, wenn man die Zeit vorher an den Stränden und in den Ebenen verbracht hat. Jetzt haben wir eingangs schon erwähnt, dass Sri Lanka zu verschiedenen Jahreszeiten zu bereisen ist. Also wenn ihr jetzt mal in den Sommerferien dorthin wollt, dann ist zum Beispiel die Ostküste super geeignet, um relativ sicher und stabil gutes Wetter zu haben und eben auch viele tolle Strände. Grundsätzlich ist es hier ein wenig ruhiger. Der Weg von Colombo ist weiter und die Küste ist nicht ganz so dicht besiedelt wie auf der südwestlichen Seite der Insel. Somit eben auch ein bisschen weniger besucht und ich finde auch etwas entspannter und so mit einer anderen Atmosphäre. Was würdest du sagen, Tina, unterscheidet denn die Ostküste von den anderen Küstenregionen Sri Lankas?
Ja, ich finde, du hast es schon richtig gut eigentlich zusammengefasst. Also es ist noch entspannter als die eh schon entspannte Südküste. Es ist noch weniger los. Es gibt einfach viel, viel weniger Städte Also es gibt gefühlt, ich würde sagen, zwei größere Ortschaften und ja, sehr, sehr viel Natur. Und das ist das, was mich auch immer total an der Ostküste fasziniert hat. Also da ist tatsächlich eine Region, weil da so viel Natur noch ist und es so nah an Nationalparks auch gelegen ist, da sieht man wirklich noch freilaufende Elefanten. Oder es kann auch mal sein, dass man ein Krokodil irgendwo sieht. Und was auch noch ein sehr großer Unterschied ist, die Kultur. Und zwar hat Sri Lanka ja zwei unterschiedliche Kulturen. An der Südwestküste ist das hauptsächlich die singhalesische buddhistische Kultur. Und an der Ostküste die tamile und muslimische Kultur, die sich voneinander unterscheidet.
Findest du denn auch, dass sich, ich sag mal, die Art der Reisenden, die sich an die Ostküste verirren, ist das, unterscheidet sich das zu den anderen Regionen vom Hochland, von der Südwestküste?
Ich würde sagen, das kommt auf den Ort an. Also an der Ostküste gibt es zwei, ja, ich sag mal, sehr bekannte Orte für Touristen. Das ist einmal Arugam Bay. Und ich denke, da unterscheidet sich das vor allem deswegen, weil da fast nur Leute hingehen, die wirklich surfen wollen. Und dann gibt's noch Trincomalee, ein Stück weiter nördlich. Und das ist eher ein Badeort. Und ich denke einfach, da beide Orte, ja, wie du schon gesagt hast, ziemlich weit von Colombo entfernt liegen. Man kann beide Orte nur per Bus erreichen oder mit einem Fahrer, ist nicht mit dem Zug angebunden, sind wahrscheinlich ja eher Langzeitreisende da und Leute, die einfach noch mehr Zeit auf ihre Reise mitbringen und ich denke weniger Pauschaltouristen, die man vielleicht auch im Süden eher mal finden könnte.
Ja, ich glaube auch diese, so eine klassische Rundreise, wenn man das jetzt irgendwie über 14 Tage vielleicht macht oder bucht, dann führen die mal oft oder häufig eben an der Südwestküste und durchs Hochland und eben aufgrund der Distanz vielleicht gar nicht so häufig an die Ostküste. Also ja, finde ich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Region. Wenn du dann oben in Trincomalee bist, ist es auch nicht mehr weit zu einigen der ja schon wichtigsten kulturellen Sehenswürdigkeiten und Highlights des Landes. Die liegen dann nämlich im kulturellen Dreieck und im Norden des Landes.
So, nachdem der Chris hier heute das Vergnügen hat, mit dir alle Küsten durchzuarbeiten, von Strand zu Strand zu hüpfen, bin ich eher so im Landesinneren heute unterwegs und da sprachen wir ja eben schon über das kulturelle Dreieck. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, was es damit auf sich hat.
Ja, das kulturelle Dreieck liegt eher im nördlichen Inland von Sri Lanka und das vereint drei Städte und zwar Kandy, Polonnaruwa und Anuradhapura, zu denen man jeweils ja, wenn man die verbindet, würde man quasi ein Dreieck auf der Landkarte sehen. Und Kandy haben wir ja eben schon im zentralen Hochland gehabt. Das gehört zwar geografisch zum Hochland, aber eben auch zu diesem kulturellen Dreieck.
Was sind so die Sehenswürdigkeiten im Rahmen dieses kulturellen Dreieck? Da geht es dann wahrscheinlich weniger um Landschaften, oder?
Genau, das ist zwar auch landschaftlich super schön. Aber das Besondere hier ist eigentlich, dass man ganz, ganz viele UNESCO-Weltkulturerbe sich anschauen kann. Und ja, es eben eigentlich so das kulturelle Erbe des Landes überall zu sehen gibt. Und zwar, wenn wir jetzt mit Kandy zum Beispiel anfangen, hier befindet sich der berühmte Zahntempel. Da soll sich ja der Legende nach der Eckzahn von Buddha befinden. Und das ist tatsächlich eines der heiligsten Stätten von ganz Sri Lanka. Dann Anuradhapura Das ist nochmal ein ganzes Stück weiter nördlich. Das war mal die ehemalige Hauptstadt vom Singhalesischen Reich. Hier kann man ganz, ganz viele historische Tempel anschauen. Es gibt riesige alte Stupas. Und ja, wenn man Glück hat, kann man sogar auch noch religiöse Zeremonien sehen, weil ja auch die ganzen Einheimischen da sehr gerne immer noch hinpilgern. Dann Polonnaruwa war ebenfalls mal die Hauptstadt des Landes nach Anuradhapura und auch UNESCO-Weltkulturerbe. Und innerhalb von diesem Dreieck, was man sich jetzt so auf der Landkarte vorstellen würde, liegt noch Sigiriya. Und da kennen vielleicht viele dieses Foto von diesem riesigen Felsen, der mitten in der Landschaft steht, der Lion's Rock. Und auf diesem Lion's Rock obendrauf sind die Ruinen von dem ehemaligen Königspalast zu sehen. Und was ganz cool ist, dass genau gegenüber auch nochmal ein riesiger Felsen aus der Landschaft rausguckt. Und von diesem Felsen sind tatsächlich auch die meisten Fotos auf diesen Lion's Rock geschossen.
Das heißt, welchen würdest du empfehlen? Wo soll man hoch? Oder muss man beide mitmachen?
Ich denke, es kommt drauf an, was einen persönlich interessiert. Ich war tatsächlich nur auf dem gegenüber, der heißt Pidurangala. Einfach, weil mich ja hauptsächlich die Aussicht interessiert hat, weil ich finde, gerade in Sigiriya ist wirklich auch die Landschaft super schön. Aber wenn man wirklich kulturell interessiert ist, dann würde ich sagen, auf jeden Fall der Lion's Rock, weil nur auf dem Felsen die Ruinen anzuschauen sind.
Gut, dann kommen wir mal an den Norden von Sri Lanka. Das ist, so ist zumindest mein Eindruck, ja schon so ein bisschen abseits der Standardrouten. Also ich kenne viele Leute, die regelmäßig nach Sri Lanka fahren, aber im Norden ist eigentlich kaum jemand unterwegs. Lohnt sich das denn? Und wenn ja, was sind Orte, die man kennen sollte?
Ja, ich würde sagen, der Norden ist ähnlich wie die Ostküste, einfach sehr weit weg von Colombo, weswegen ist da einfach nicht jeder bei einer Reise hinschafft. Ich selbst habe es tatsächlich auch erst auf meiner dritten Sri Lanka-Reise in den Norden geschafft. Finde aber, dass es sich auf jeden Fall lohnt, wenn man ein wirklich umfassendes Bild von Sri Lanka bekommen möchte, weil der Norden einfach nochmal ganz anders ist. Und da ist vor allem die Stadt Jaffna so das Highlight ganz oben am Zipfel, wo man fast schon nach Indien schauen kann.
Jetzt haben wir im Vorgespräch viel über dieses Thema Sri Lanka, Indien gesprochen. Und meine These war halt, dass also Sri Lanka nicht wie Indien ist und auch nicht Indien für Einsteiger, sondern dass es schon sehr viele Unterschiede gibt. Aber jetzt hast du gerade gesprochen von Jaffna. Irgendwie, man kann ja, ich glaube, 30 Kilometer mehr liegen nur zwischen Indien und der Stadt. Spürt man da denn schon den indischen Einfluss?
Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit, dass ja man nicht Indien und Sri Lanka über einen Kamm scheren sollte oder auch nicht Indien für Einsteiger, sehe ich genauso. Aber es gibt tatsächlich ein paar Gemeinsamkeiten, die man in Jaffna sehen kann. Also eine Sache, die mir jetzt direkt in den Kopf kommt, man sieht Kühe in den Straßen, die einfach in die Geschäfte reinschauen und ja da einfach rumlaufen und eben auch heilig sind. Das hat mich auf jeden Fall sehr an Indien erinnert. Und ein Faktor, finde ich, ist das Essen auch. Das ist im Norden tatsächlich auch ähnlich. Also da findet man viele Gerichte, die es auch in Südindien gibt. Deswegen denke ich, wenn man irgendwo einen Vergleich ziehen möchte, am ehesten mit dieser Region.
Alles klar. Das heißt, wer es im Norden schafft, kann sich dort auch aufs Essen freuen. Vielleicht ein Masala-Dosa oder so. Und genau. Aber dann haben wir diesen Part mal so ein bisschen abgehakt. Was kann man denn noch für Ziele in Sri Lanka? Ich glaube, Christoph, du hattest ja schon die Nationalparks angesprochen. Vielleicht wollen wir da noch mal kurz ein bisschen vertiefen.
Ja, so sieht's aus. Nämlich neben Stränden, Teeplantagen, Kulturstätten, gibt's noch einen weiteren Grund, warum viele nach Sri Lanka reisen, und das ist die Tierwelt. Und das ist tatsächlich etwas, das die Insel ziemlich besonders macht. Denn es gibt nur wenige Länder, in denen du innerhalb einer einzigen Reise Elefanten, Leoparden, Krokodile, Wasserbüffel, Affen, exotische Vogelarten und mit etwas Glück sogar Blauwale vor der Küste sehen kannst. Also Safaris gehören schon wie selbstverständlich zu einer Sri Lanka-Reise dazu. Wenn man sich jetzt aber mit dem Land beschäftigt, verliert man vielleicht so ein bisschen den Überblick, weil es einfach unglaublich viele Nationalparks gibt, die auch einfach unterschiedlich sind. Deshalb jetzt die Frage an dich, Tina. Welche Nationalparks würdest du denn besonders empfehlen? Also wo hat man denn die besten Chancen, die verschiedenen Tiere tatsächlich auch zu sehen?
Ich denke, für Elefanten sind tatsächlich überall gute Chancen. Weil, wie gesagt, die kann man tatsächlich auch in der freien Wildbahn schon sehen. Meine, ich sag mal, Highlights wären auf jeden Fall der Yala und der Kumana Nationalpark bei Arugam Bay in der Nähe. Der Yala ist ja einer der bekanntesten Nationalparks in ganz Sri Lanka. Und der ist vor allem bekannt, weil man da eben Leoparden sehen kann, was ich nochmal echt richtig besonders finde. Ich war in dem Kumana Nationalpark bei Arugam Bay. Und der grenzt an den Yala Nationalpark an, also ist quasi nördlich vom Yala. Und da kann man eben auch Leoparden sehen. Und ich hatte da richtig viel Glück, hatte einen super Guide und fand den Nationalpark einfach deutlich weniger überlaufen, eben weil man ja auch, wie wir schon gesagt haben, erstmal eine gute Reise auf sich nehmen muss, um nach Arugam Bay zu kommen. Und deswegen kann ich den auf jeden Fall wirklich jedem ans Herz legen. Vom Udavalave Nationalpark habe ich auch noch richtig viel Gutes gehört. Der liegt eher an der Südwestküste und ist dann auch ein bisschen einfacher zu erreichen. Und ja, da sieht man auf jeden Fall auch Elefanten und ich denke auch sowas wie Krokodile. Es gibt ja sogar eine spezielle Bärenart in Sri Lanka, die man sehen kann. Und genau, ich denke aber, man hat tatsächlich überall gute Chancen auf Tiersichtungen.
Also bei dem Udavalawe Nationalpark, das ist, glaube ich, der mit der höchsten Elefantenpopulation. Ich glaube, deswegen gilt er so ein bisschen als der Nationalpark, wo man auf jeden Fall ziemlich sicher Elefanten sehen wird und wahrscheinlich auch in größerer Anzahl. Und da gibt es auch so eine Art Sanctuary vorne dran, wo die dann auch Jungtiere aufziehen, die irgendwie verletzt waren oder ja aus irgendwelchen Problemen befreit wurden. Und daher, glaube ich, ist der, was so Elefantensichtungen angeht, zumindest der bekannteste, würde ich mal behaupten.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich war auch schon dort und es war wirklich ein Traum. Also so viele tolle Bilder, also so viele Elefanten, die wir gesehen haben und auch andere Tiere. Auch Krokodile haben wir dort gesehen. Hm. Ja, das war schon ein wirklich faszinierendes Erlebnis.
Ja, was ich sehr so spannend finde, ist, dass das ist ja wirklich eine Safari. Also man sitzt auf einem offenen Jeep, wird da durchgefahren. Je nach Tageszeit sind dann eben mehr oder weniger andere Fahrzeuge da. Aber man verliert so ganz kurz, finde ich, den Bezug dazu, dass man sich gerade in Sri Lanka befindet. So hat so ein Gefühl, das könnte jetzt auch in Namibia oder in Südafrika irgendwie sein. Weil sich das total unterscheidet, auch gerade in dem Udavalawe Nationalpark, von der Umgebung, von der Natur außen herum. Und das ist auch diese Diversität, die einfach das Land hat. Und ja, man hat so das Gefühl, man war in ganz vielen verschiedenen Ländern und dabei liegt das alles auf einer relativ kleinen Fläche. Finde ich super interessant, super spannend und deswegen auch so ein tolles Reiseziel. Jetzt haben wir über die Nationalparks gesprochen und wir möchten nochmal zurückgehen zu den Stränden und mal gucken, was da so die absoluten Highlights des Landes sind.
Und du hattest ja schon bei der Einleitung, wo du so ein bisschen die Südwestküste vorgestellt hast, auch so ein paar Strände genannt. Aber jetzt wollen wir doch nochmal wissen, was sind denn so deiner Meinung nach die 5 schönsten Badestrände in Sri Lanka?
Ich glaube, meine absoluten Lieblingsstrände sind tatsächlich bei Trincomalee im Osten, weil ich finde, da ist vergleichsweise weißer Strand und ja super ruhiges und klares Wasser. Und da gibt's vor allem die Orte Nila Valley und Upu Valley, also mit den gleichnamigen Stränden. Und ich finde, hier ist es so richtig, ja, paradiesisch, entspannt und ja, kann man einfach richtig gut Badeurlaub machen und sogar auch schnorcheln. Gibt da ein paar Inseln, zu denen man hin kann. Einer der bekanntesten Orte, würde ich sagen, zum Baden ist Unawatuna an der Südküste. Das ist eine riesige Bucht, die auch sehr ruhiges Wasser hat und deswegen so der bekannteste Badeort für Familien ist, würde ich sagen. Und direkt neben Unawatuna gibt es noch den Jungle Beach. Das ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, bisschen abenteuerlicher, wie der Name schon sagt. Also da geht man einfach nur über einen Pfad durch den Dschungel und kommt dann an so einem ganz kleinen, naturbelassenen Strand raus und kann da aber auch ziemlich schön baden und hat einfach eine super schöne Aussicht. Und ich glaube, welchen ich noch als Top-Strand nennen würde, wäre der Polhena Beach. Der ist auch an der Südwestküste. Und da ist ein richtiges Highlight, und zwar kann man da mit Schildkröten baden. Also da kommen immer wieder Schildkröten ganz nah an den Strand. Und es ist auch ja ganz, ganz klares Wasser. Und ja, das finde ich ist auch ein richtig schönes Ziel, wenn man eh schon im Süden unterwegs ist.
Das klingt doch gut. Vielleicht ein kurzer Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt hektisch auf Google Maps nach diesen Stränden suchen. Wie immer werden wir in die Shownotes zu dieser Folge eine Karte reinstellen, wo alle Orte, die wir in dieser Folge genannt haben, verzeichnet sind. Und darüber hinaus, wir haben jede Menge Artikel auch über diese Orte bei uns auf der Website. Viele davon hat die Tina selbst geschrieben. Die verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Jetzt weiß ich von dir, dass du ja auch ziemlich gerne surfst und Sri Lanka gilt ja auch so als kleines Surferparadies. Was wären denn da die Orte, die man kennen sollte?
Zum Surfen würde ich sagen, auf jeden Fall Arugan Bay an der Ostküste und dann alle Orte an der Südwestküste. Da würde ich sagen, auf jeden Fall Veligama als ja, Surf-Beginner-Ort, weil da sehr, ja, einfach beginnerfreundliche kleine Beach-Breaks sind. Dann die Nachbarorte Mirissa, Ahangama und Midigama, eher für so ein bisschen fortgeschrittenere Surfer. Dann gibt's noch Hiriketia, auch ein super schöner Ort. Da, ja, ist eigentlich für jedes Level. Und dann gibt's auch noch Hekaduwa. Der ist auch eher fortgeschritten, würde ich sagen. Also es gibt wirklich unglaublich viele Orte, die man sich da aussuchen kann. Und jeder Ort ist eben für ein anderes Level und hat so einen bisschen anderen Vibe.
Und zieht die Surfer-Community dann praktisch auch mit den wechselnden Jahreszeiten immer weiter? Oder sind das jeweils Ganzjahresziele zum Surfen?
Da sprichst du tatsächlich ein richtig wichtiges Thema an. Und zwar, ich habe zwar am Anfang gesagt, man kann Sri Lanka immer bereisen, aber gerade wenn man surft und an den Küsten unterwegs ist, wirken sich die verschiedenen Regenzeiten sehr drastisch aus. Und zwar an der kompletten Südwestküste ist grob zwischen Dezember und Mai die Hauptsaison und Trockenzeit. Und dann ab, ich sag mal, Mitte, Ende Mai beginnen tatsächlich die ganzen kleinere Restaurants und auch Surfshops zu schließen, wenn dann sich die Regenzeit allmählich bereit macht. Und tatsächlich ziehen dann ganz viele Leute an die Ostküste weiter, weil da dann die Saison beginnt. Und ja, viele Restaurantbesitzer bauen dann einfach in Arugan Bay quasi ihren Laden wieder neu auf. Wenn man da dann im Mai in Arugan Bay ist, sieht man das auch noch. Der ganze Ort formt sich gerade erst noch. Und da beginnt dann die Saison ungefähr im Juni bis ja dann Ende September, da wieder die Saison endet und dann alle wieder Richtung Südküste ziehen.
Ja, spannend. Das war schon mal ein guter Tipp. Wenn ich jetzt noch nie gesurft bin, kann ich dann das einfach lernen dort? Du hast ja schon Orte genannt, an denen das besser möglich ist, wo die Bedingungen etwas einfacher sind. Gibt es da Surfschulen und ist sowas teuer und sind die gut?
Ja, ich würde sogar sagen, Sri Lanka ist vielleicht sogar der beste Ort in ganz Südostasien, um Surfen zu lernen, weil es da wirklich super beginnerfreundliche, nette Wellen gibt. Und an jedem Strand sind ganz viele kleine Surfshops, auch mit Surflehrern. Also theoretisch kann man einfach morgens an den Strand gehen und ja, sich dann Surfcoach buchen sozusagen und einfach ins Wasser hüpfen. Ich habe tatsächlich auch einen kompletten Surfguide über Sri Lanka geschrieben. Da ja, sind dann auch noch ein paar genauere Tipps, auch für spezifische Surfschulen, weil da gibt's natürlich ein paar Unterschiede. Aber ich würde sagen, vor allem, wenn man surfen lernen will, auf jeden Fall in Veligama vorbeischauen. Da gibt's auch ganz viele Surfcamps, wo man dann, ja, selbst wenn man alleine umherreist, auch ganz viele Leute kennenlernen kann und auch so eine Art Surf-Bootcamp sozusagen eine Woche lang machen kann. Und ja, auch preislich ist es total im Rahmen. Also ich glaube, um ein Surfboard auszuleihen, habe ich pro Stunde ungefähr 2 Euro bezahlt, würde ich sagen. Vielleicht ist es mittlerweile ein bisschen teurer, aber auf jeden Fall sehr günstig. Und ja, auch generell Surfkurse. Ich denke, da sollte man nicht mehr als 20, 30 Euro zahlen.
Das klingt doch gut. Also vor allem, dass auch so spontan möglich ist, dass man vor Ort noch dann einfach was buchen kann oder einfach morgens zum Strand geht, wie du gesagt hast. Nun ist es so, dass wir jetzt im Verlauf der Sendung schon ganz viele tolle Orte gehört haben. Und eine Frage, die praktisch immer wieder aufkommt, ja, wie verknüpfe ich die denn miteinander? Gibt es da nicht irgendwie einen guten Routenvorschlag? Und es gibt natürlich jede Menge Routen, die man, wie man Sri Lanka bereisen kann. Aber hättest du vielleicht einen Tipp für Leute, die, sage ich mal, zum ersten Mal nach Sri Lanka kommen, die so 2 bis 3 Wochen Zeit haben, was man gut im Rahmen dieser 2 bis 3 Wochen schaffen könnte, also was da eine geeignete Route wäre, vielleicht einmal für den europäischen Winter und einmal so Richtung Sommerferien?
Ja, also ich würde mal mit den Sommerferien einfach anfangen. Die stehen ja eh kurz bevor. Also im Sommer bietet sich auf jeden Fall die ja, Ostküste in Sri Lanka an. Deswegen würde ich da den Südwesten eher weglassen. Wenn man dann am Flughafen ankommt, kann man sich überlegen, ob man ja entweder in Colombo oder Negombo erstmal vielleicht 1-2 Tage übernachtet, um kurz den Jetlag zu überwinden und ja erstmal anzukommen. Und dann könnte man mit dem Zug starten und könnte Richtung Inland fahren. Da könnte man Richtung Kandy fahren und sich da ein paar von den kulturellen Sehenswürdigkeiten anschauen. Dann könnte man die ja berühmte Zugfahrt nach Ella und Novara Eliya machen. Und von da aus könnte man dann mit dem Bus weiter Richtung Ostküste fahren. Also man könnte zum Beispiel nach Arugan Bay fahren, wenn man sagt, man hat Lust auf diesen Surfer-Vibe. Und ja, da ein paar Tage bleiben. Dann könnte man ein Stückchen weiter wieder nördlich an der Ostküste hochfahren Richtung Trincomalee. Da vielleicht noch ein paar Tage Badeurlaub einlegen. Und auf dem Rückweg, glaube ich, könnte man noch mal ganz gut im kulturellen Dreieck, so im Nordwesten, im nördlichen Inland quasi vorbeischauen. Da könnte man Richtung Sigiriya zum Beispiel fahren, sich da die Aussichtspunkte auf den Felsen anschauen, Lions Rock zum Beispiel. Und von da aus könnte man zum Beispiel auch in Tagestrips Richtung Anuradhapura oder Polonnaruwa fahren und darüber dann wieder Richtung Flughafen zurück. Dann würde man sich quasi so durchs Inland an die Ostküste und wieder zurückschlängeln. Und für den deutschen Winter, da würde ich es ja ganz umgekehrt eigentlich machen, weil da ja an der Südwestküste die beste Reisezeit ist. Und da könnte man zum Beispiel erstmal, theoretisch könnte man gleich auch wieder Richtung Inland starten, wenn man das möchte, mit dem Zug. Dann wieder mit dem Zug runter, Ella und Novara Elia mitnehmen. Und von da aus könnte man dann einfach noch ein Stück weiter mit dem Bus Richtung Südküste dann fahren. Und die Südküste, da kann man sich dann ja ganz verschiedene Orte im Endeffekt raussuchen. Also Merissa ist zum Beispiel super gut angebunden und von da aus hat man dann ja ganz viele Orte noch nebendran, die man sich anschauen kann. Also Veligama, Ahangama zum Beispiel, könnte dann da sich die verschiedenen Orte an der Südküste anschauen. Auch viele der Badeorte liegen da, zum Beispiel dieser Schildkrötenstrand, den ich vorhin genannt hatte. Und auf dem Rückweg würde man sich dann quasi an der Südwestküste Richtung Flughafen wieder hochschlängeln. Ab Veligama fahren tatsächlich dann auch wieder Züge. Und dann würde ich auf jeden Fall auf dem Rückweg noch in Gaul halt machen, um sich da einfach die Altstadt nochmal anzuschauen. Und dann mit dem Zug richtig schön am Meer hoch Richtung dem Flughafen.
Na, das ist doch schon mal viel Inspiration für die erste Sri Lanka-Reise. Wunderbar.
Ja, jetzt haben wir über die bekanntesten Regionen, die größten Highlights und Orte gesprochen, die ja so auf fast jeder Sri Lanka-Reise auftauchen. Aber gerade die schönsten Reiseerlebnisse entstehen ja oft dort, wo man so ein bisschen von der klassischen Route abweicht, also an Orten, die vielleicht jetzt nicht in jedem Reiseführer auf der Titelseite stehen und über die man vielleicht eher zufällig stolpert oder über eine Empfehlung hinkommt. Deshalb interessiert mich jetzt noch so ein bisschen anderer Blick auf Sri Lanka. Gibt es denn einen Ort oder vielleicht auch eine ganze Region oder irgendein Erlebnis, das von vielen Reisenden eher übersehen oder unterschätzt wird? Also wo hat man deiner Meinung nach die besten Chancen, so ein Stück authentisches Sri Lanka kennenzulernen, abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten und Hotspots?
Ist vielleicht eine überraschende Antwort, aber ich würde tatsächlich sagen, dass Colombo am häufigsten übersehen wird. Da gibt's zwar ein paar, klassische Sehenswürdigkeiten wie bestimmte Kirchen, Moscheen, Tempel. Aber ich habe es jetzt auf meinen Reisen immer so erlebt, dass die meisten Touristen, wenn sie ankommen, eigentlich nach Negombo direkt gehen, da wo der Flughafen liegt, weil da eben dieser Strandort ist und die meisten Touristen nicht so viel Lust auf Großstadtfeeling haben. Und viele auch sagen, ach Colombo, das ist doch zu groß, zu viel los, vielleicht zu chaotisch. Tatsächlich bin ich da immer gelandet, mehr oder weniger zufällig, weil ich irgendwie einfach angenommen hatte, dass der Flughafen in der Hauptstadt liegt und ich irgendwie immer dann davon ausgegangen bin, dass es am meisten Sinn macht, dann erstmal ein Hotel in Colombo zu buchen. und habe mich dann irgendwie so ein bisschen in die Stadt tatsächlich verliebt, weil du hast ja auch gerade gesagt oder gefragt, wo es am authentischsten ist. Und ich finde tatsächlich, sind es eigentlich immer die Hauptstädte eines Landes, weil sich da einfach die komplette Kultur und alles aus dem ganzen Land einmal sammelt und vermischt. Man ganz, ganz unterschiedliche Viertel hat, ganz viel Märkte, Streetfood. Und ja, ich finde, da kann man tatsächlich mal ein paar Tage einplanen, wenn man Lust auf ein bisschen Großstadtfeeling hat.
Das ist ein spannender Punkt. Du hast absolut recht, ne? Die meisten oder häufig wird der erste Stopp in Negambo gemacht. Das ist ja auch näher zum Flughafen tatsächlich. Ist oft ja dann auch so, dass der letzte Ort, wo man dann nochmal so ein, zwei Tage vielleicht bleibt, bevor man dann zum Flughafen geht. Von dort sind es ja, glaube ich, nur 25 Minuten. Und sogar, ich glaube, wenn man im Stadtzentrum wohnt, dauert es ja länger. Und man sieht auch relativ wenige Reisende in Colombo. Also ich finde, es gibt jetzt auch nicht, wie es in Bangkok, in Saigon oder in anderen großen Städten ein Viertel gibt, die so ein bisschen, ja, so ein Travel Hub sind. Irgendwie, ich finde, das gibt's nicht so klassisch dort und dementsprechend ist das ganze Stadtbild irgendwie ganz viel von Authentizität geprägt. Kleine Läden, kleine Restaurants an der Straße, ne, Billboards überall und so. Finde ich auch ganz cooler Vibe, aber ja, wird, glaube ich, wird wirklich oft übersehen, das stimmt. Sehr, sehr guter Punkt. Wir haben jetzt eben schon über den Flughafen gesprochen. Wir haben jetzt über die ganzen Regionen gesprochen, über Strände, über die Kulturstätten und ein paar Highlights. So ein bisschen wollen wir noch ganz kurz ein paar praktische Dinge ansprechen. Also, ja, wollen wir mal ganz kurz drauf eingehen. Du hast Colombo als oder den Flughafen genannt. Na, das heißt, wer nach Sri Lanka kommen will und jetzt nicht ungewöhnlicherweise auf dem Seeweg über Indien oder sowas einreist, der wird wahrscheinlich nach Colombo fliegen. Das heißt, das ist wahrscheinlich der erste Stopp. Wenn man dann aber im Land ist, wie würdest du empfehlen, sich fortzubewegen? Na, du hast schon so ein bisschen in den einzelnen Regionen angerissen, was es für Möglichkeiten gibt. Vielleicht wollen wir es nochmal ganz kurz zusammenfassen.
Ja, also man hat die Möglichkeit, generell mit Zug oder Bus zu reisen. Die Züge finde ich richtig gut. Da gibt es auch verschiedene Klassen und das ist eigentlich immer ja sehr entspannt. Da kommt es natürlich darauf an, wo man hin möchte, weil einfach nicht jeder Ort mit dem Zugnetz angebunden ist. Tatsächlich kann man bis nach Jaffna mit dem Zug fahren und dann einmal ins Inland, Kandy, Ellanovara, Elia. Und im Süden geht es ungefähr bis Veligama. Aber eigentlich alle anderen Orte darüber hinaus kann man mit dem Zug einfach gar nicht erreichen.
Ich glaube, du kommst sogar bis Trincomalee rüber, von Kandy aus, glaube ich, gibt es auch eine Linie.
Ah, wirklich? Vielleicht haben die das nicht ausgebaut. Ich bin damals, soweit ich weiß, noch mit dem Bus nach Trincomalee rübergefahren. Umso besser.
Aber die Busse sind ja auch ein absolutes Highlight, ne? Also die müssen auf jeden Fall auch mal Erwähnung finden.
Also ja, die Busse sind wirklich so ein Ding für sich in Sri Lanka. Generell mit Bussen kommt man überall hin, würde ich sagen. Sie sind so das Fortbewegungsmittel schlechthin. Sind aber auch sehr abenteuerlich. Zum einen darf man sich auf eine gute Lautstärke gefasst machen. Also es wird wirklich in vollster Dröhnung Musik gehört.
Teilweise läuft der Fernseher.
Der Fernseher läuft, genau. Und also wirklich Party-Lautstärke, ne? Also, dass man sich das vielleicht mal bildlich vorstellen kann. Irgendwelche sri lankanischen Hits. Dann leuchtet alles bunt. Es ist alles dekoriert. Also irgendwie ist dieser komplette Bus fast schon wie so ein kleiner Partybus. Alles bunt und laut.
Und manchmal ist er auch so voll wie ein Partybus, manchmal auch nicht. Ne?
Ich hatte tatsächlich schon einmal die Situation, dass ich sozusagen außerhalb des Busses mitgefahren bin, dass man quasi in der Tür drinne hängt, weil die Busse einfach so vollgestopft werden teilweise. Also braucht man gute Armmuskeln, um sich festzuhalten. Oder man wartet auf den nächsten Bus, wenn es einem dann zu abenteuerlich wird.
Sind auf jeden Fall sehr preiswert. Ne? Also wenn man günstig durchs Land will, sind die Busse, glaube ich, die günstigste Variante mit dem Zug dritter Klasse auf jeden Fall. Und gerade für so Kurzstrecken, also wir hatten auch ganz häufig Busse, wo wir ja, wo nicht viele Leute waren, aber du hast natürlich auch Busse, wo du dann in der Achselhöhle deines Nachbarn irgendwie drin stehst oder so. Ne? Also sowohl als auch. Aber es sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Wem das vielleicht too much ist, glaube ich, so eine kleinere Strecke ist auf jeden Fall drin. Also wenn man von Ahangama nach Gaul oder sowas mal fahren will, dann echt absolute Empfehlung, mach das mal mit dem Bus. Das ist echt cool. Also wir sind damals mehr oder weniger durchs ganze Land mit diesen Bussen gereist. Dann hast du deinen Rucksack da irgendwie vorne neben den Fahrer gepackt. Und ja, ist auf jeden Fall spannend. Ja, also es gibt ja auch Tuk-Tuks und Three-Wheeler, da ist Sri Lanka ja auch bekannt. Die sind dann eher so für den Transfer oder für die kurzen Strecken relevant. Oder was meinst du, Tina?
Genau, also das habe ich auch immer richtig gerne gemacht. Ich finde gerade an der Südküste, da sind ja die Orte relativ nah beieinander, also teilweise wirklich nur 10 bis 30 Minuten voneinander entfernt. Und da kann man sich richtig gut auch einfach mit einem Tuk-Tuk fortbewegen. Die kann man einfach ja eigentlich am Straßenrand einfach anhalten. Und da zahlt man auch eigentlich immer nur wenige Euro. Und das ist auf jeden Fall auch eine witzige Möglichkeit, ein bisschen durch das Land zu fahren.
Und gibt es mittlerweile auch Apps, die man da nutzt? Also es ist in vielen Ländern Asiens, dass immer mehr Leute, auch die Einheimischen, ihre Fahrten via App, via Grab oder irgendwas buchen. Gibt es da auch schon Apps für? Ich habe gehört, es gibt auch Tuk-Tuk-Apps, wo man Tuk-Tuk buchen kann, was einen abholt.
Ja, gibt's in manchen Orten. Also ich würde sagen, je abgelegener, desto eher sollte man wirklich einfach am Straßenrand die Tuk-Tuks anhalten. In Colombo und auch in vielen anderen größeren Orten gibt's InDrive. Das ist quasi das sri-lankanische Grab. Also die haben ihre eigene App da. Und das funktioniert auch immer richtig entspannt. Und da kann man sich dann eben auch direkt bei seiner Unterkunft von dem Fahrer abholen lassen. Was auch ganz gut ist, wenn man viel Gepäck dabei hat.
Ja, und Stichwort Fahrer, die Option gibt es natürlich auch. Ich glaube, gerade in Sri Lanka ist das gut möglich, wenn man eben nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reisen möchte, dass man sich da einfach auch einen privaten Fahrer bucht und dann entsprechend von A nach B bringen lässt.
Von meiner Seite noch eine kurze Anmerkung zur Anreise. Und da ist nämlich der Colombo International Airport der im Grunde einzige Flughafen, über den eine Anreise möglich ist. Es gibt sonst noch ein paar kleinere Flughäfen im Land. Und die meistgenutzten Verbindungen gehen praktisch über den Nahen und Mittleren Osten. Und es gibt tatsächlich eine Direktverbindung, und zwar von Frankfurt mit Sri Lankan Airlines. Die fliegen nonstop von Frankfurt nach Colombo. Und bieten auch Weiterflüge zum Beispiel auf die Malediven an. Also wer das zum Beispiel miteinander verknüpfen will, ein paar Tage Strandbungalow auf den Malediven und Rundreise in Sri Lanka, kann das auch gut miteinander kombinieren.
Ich finde, Unterkünfte sind in Sri Lanka auch ein spannendes Thema. Kannst du da ganz kurz einen Überblick geben, ohne dass wir zu tief gehen? Ich glaube, preislich gibt es in allen Kategorien was. Was ist aber so ein bisschen typisch für Sri Lanka bei den Unterkünften? Hast du da eine Empfehlung? Also ich denke dabei an Sri Lanka immer an schöne Unterkünfte, also die so ein bisschen kleiner sind. Persönlich vom Budget sind die ja, finde ich, auch oft überschaubar. So ein bisschen Homestay-Charakter. Wie ist das bei dir?
Ja, genau. Also ich habe auch immer sehr gern in Homestays übernachtet. Vielleicht ist das sogar auch ein Punkt, weswegen man unter anderem auch die Kultur so gut kennenlernt, weil man eben oft in diesen Homestays übernachtet, wo man dann quasi mit der Familie auf dem gleichen Grundstück lebt und die dann einfach ja im kleinen Familienbetrieb gehalten werden und die dann auch oft nur 2-3 Zimmer haben. Das kann ich absolut empfehlen. Genauso gibt es ganz viele kleine Gästehäuser. Ich würde sagen, Hostels, so Backpacker-Hostels gibt es, aber tatsächlich sind auch die Homestays oft so günstig, dass man gar nicht unbedingt in einem Mehrbettzimmer jetzt als Einzelperson schlafen müsste. Und genau, es gibt natürlich auch ein paar größere Hotels. Aber ich würde sagen, Homestays sind so das Typische, was man in Sri Lanka als Unterkunft nutzen kann.
Okay. Und zu guter Letzt, wir haben jetzt gesprochen, wie man sich so im Land fortbewegt, wo man übernachtet, und dann muss man natürlich auch noch was essen. Also ich glaube, es wäre ein bisschen fahrlässig, wenn wir heute mit dir sprechen und eben nicht über die sri lankische Küche sprechen. Ja, ich liebe tatsächlich das sri lankische Essen wahnsinnig, meiner Frau auch. Das ist so ihr Favorite Food von allen Reisezielen auf den oder von allen Ländern, in denen wir waren. Was macht also die sri lankische Küche besonders? Magst du mal da so ein paar Gerichte nennen und so eine Kurzzusammenfassung liefern?
Ja, voll gerne. Mein Lieblingsthema. Und also ich muss auch sagen, für mich ist das auch, ich glaube, weltweit eine der besten Küchen. Ich habe sogar auch ein eigenes Kochbuch und koche da regelmäßig die Gerichte nach, weil sie einfach so gut sind. Ich würde sagen, das Besondere an der sri lankanischen Küche sind einfach die vielen frischen Gewürze und Kräuter. Also ja, irgendwie schmeckt einfach alles unterschiedlich. Und das Besonderste ist die Vielfalt an Geschmäckern auf wirklich einem Teller. Also es gibt einfach immer mehrere Curries, die man bekommt. Rice und Curry ist so das sri lankanische Nationalgericht schlechthin. Das essen die Einheimischen auch eigentlich, ich glaube, zweimal täglich mindestens. Und das lebt einfach davon, dass man bis zu 7 verschiedene Curries zu seinem Reis serviert bekommt. Und einfach jedes Curry schmeckt anders, was ja irgendwie zu so einer kompletten Geschmacksexplosion führt. Und es gibt aber auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Gerichte. Also zum Beispiel ist sehr bekannt auch noch das Kottu. Das sind wie so gehäckselte Teigfladen. Das ist wird als Streetfood ganz gerne zubereitet und hört man dann wirklich schon von Weitem, wie auf diesen Metallplatten rumgehackt wird, um das Gericht zuzubereiten.
Sieht dann am Ende ein bisschen aus wie Nudeln, ne? Sind's aber nicht. So ein bisschen so Pfannkuchenstreifen oder so, ne?
Genau. Und ja, wenn wir dann eh schon mal bei Streetfood sind, gibt's noch die bekannten Vegetable Roti. Das sind so dreieckige Teigfladen mit einer ganz, ganz scharfen Curryfüllung. Die kann man sich dann auch einfach so als Snack zwischendurch kaufen. Und so als Extra-Tipp vielleicht noch, wo wir schon von den Homestays gesprochen haben. Und zwar ist auch das Frühstück sehr, sehr gut in Sri Lanka, weil eigentlich kriegt man da zum Frühstück immer schon so ein komplettes Buffet hingestellt, was dann eigentlich für den kompletten Tag auch ausreicht. Und da kann man sich dann meistens auch querbeet durch die ganze Vielfalt an Gerichten testen. Also da gibt es dann zum Beispiel Pfannkuchen mit Kokosnussfüllung oder auch Fladenbrote mit Kokosfüllung, die man dann mit Linsencurry essen kann. Und ja, einfach eine ganz viele Vielfalt. Und natürlich nicht zu vergessen den Tee. Den gibt's eigentlich auch 24/7. Und ja, den wollte man auch auf jeden Fall ausprobieren.
Hast du ein Lieblingsessen?
Reis und Curry. Ganz klassisch. Das könnte ich wirklich jeden Tag essen. Habe das, glaube ich, auch schon 6 Monate lang, als ich dort war, fast jeden Tag gegessen. Und ja, einfach weil es so viele verschiedene Curries gibt, wird es einfach nicht langweilig.
Ich habe da mal ein Okra-Curry bekommen. Habe ich vorher noch nie gegessen. Das war sensationell. Tina, wir haben jetzt gemeinsam eine kleine Rundreise durch Sri Lanka gemacht und über ganz, ganz viel gesprochen. Ja, wir nähern uns dem Ende und zum Schluss möchte ich dir noch ein paar persönliche Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer entlocken. Denn ich finde, meist sind es ja so die eigenen Erfahrungen, die am meisten Lust auf ein Reiseziel machen. Ich stelle dir eine Frage und du versuchst mir ganz kurz eine Antwort darauf zu geben, sofern das dir möglich ist. Die erste Frage: Wenn du dich für genau einen Ort in Sri Lanka entscheiden müsstest, welcher wäre das?
Puh, fängt direkt schwierig an. Ich würde jetzt einfach mal Ella im Inland sagen. Haben wir ja schon gesagt, dass das so einer der bekanntesten Orte ist. Und ich würde sagen, ja, da könnte ich wirklich Stunden sitzen, die Landschaft anschauen. Und ja, gehe auch in den Ort bei jeder Reise zurück.
Du warst schon viele Mal im Land unterwegs. Hast du so ein besonderes Erlebnis, an das du besonders gerne zurückdenkst, was sich so eingebrannt hat bei dir?
Ich glaube, also es gibt natürlich unglaublich viele Erlebnisse. Ich glaube, so mein schönstes war tatsächlich, als ich bei einer sri-lankanischen Hochzeit eingeladen wurde und dabei sein durfte und einfach einen kompletten Tag, die kompletten Zeremonien und alles miterleben durfte. Ich glaube, das vergesse ich nicht so schnell.
Stell dir vor, jemand fliegt zum allerersten Mal nach Sri Lanka, hat nur begrenzt Zeit. Welchen Ort würdest du dieser Person sofort ans Herz legen?
Ich glaube, da würde ich wieder zu Ella tendieren. Einfach, weil ich glaube, den Ort muss man gesehen haben, mit dieser Zugfahrt auch. Und ich glaube, da kann man auch ganz gut ankommen in Sri Lanka.
So, zum Abschluss würde ich dich gerne um 3 gute Gründe bitten, warum sollte man unbedingt mal nach Sri Lanka reisen?
Auf jeden Fall wegen der vielfältigen Natur, Tiere mit inbegriffen. Dann würde ich sagen, wegen dem Essen, wo wir gerade schon übers Essen eben gesprochen haben, ist für mich auch ein guter Grund. Und ich würde sagen, wegen den Menschen. Einfach, ja, haben wir ja schon zu Beginn gesagt, dass es ein Land ist, wo man unglaublich nah die Kultur erlebt. Und das finde ich ist, ja, sticht wirklich auch unter anderen Ländern hervor.
Ja, wenn unsere Hörerinnen und Hörer Lust bekommen, noch ein bisschen tiefer ins Thema einzutauchen, wo können sie denn mehr über dich, über deine, eure Reisen und eure Arbeit erfahren?
Auf jeden Fall einmal auf dem Faszination Südostasien Blog. Da habe ich ganz, ganz viele Artikel über Sri Lanka geschrieben. Mit allen meinen Tipps gesammelt. Und ansonsten habe ich noch einen Instagram-Account, Food for Nomads, jeweils mit Unterstrich zwischen den Wörtern. Und wie der Name schon sagt, es geht um Food viel. Also ich teile da immer gerne meine Tipps zu essen rund um meine Reiseziele und aber auch generell andere Inspirationen und Reisetipps, vor allem eben über Südostasien. Und ja, verlinke da auch immer gerne meine Artikel, wenn ich neue Berichte geschrieben habe.
Ja, perfekt. Das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Tina, vielen lieben Dank dir, dass du heute bei uns zu Gast warst. Hat großen Spaß gemacht, mit dir über Sri Lanka zu sprechen und man merkt ja die Begeisterung für das Land sowas von an. Also danke für die persönlichen Einblicke, die du uns gegeben hast, die praktischen Tipps und natürlich vor allem für die kulinarischen Inspirationen. Nur ganz kurz, was steht bei euch so als nächstes an? Habt ihr eine Reise geplant?
Tatsächlich, wir sind gerade in Thailand. Und die nächste Reise, in Anführungsstrichen, geht nach Deutschland, tatsächlich auf Heimatbesuch. Also für viele Hörer jetzt vielleicht eher unspektakulär, aber nach so einer langen Zeit im Ausland freue ich mich wirklich richtig darauf. Aber ich muss sagen, jetzt durch das ganze Reden über Sri Lanka habe ich auch schon wieder so viel Lust auf das Land bekommen. Und eventuell geht's dann Anfang nächsten Jahres da tatsächlich auch mal wieder für einen längeren Zeitraum hin. Das Land wird einfach nicht langweilig. Und ja, wäre dann, glaube ich, schon das 4. Mal, dass ich dahin reise.
Cool. Also, danke dir nochmal. Jetzt schon mal eine gute Reise zurück nach Deutschland und dann hoffentlich viele neue Berichte aus Sri Lanka. Anfang des nächsten Jahres. Danke dir und Ciao, bis zum nächsten Mal.
Auch von mir, ciao.
Ja, danke euch auch für die Einladung. Ciao.
Tschüss.
Ja, Stefan, jetzt haben wir ja fast über eine Stunde über Sri Lanka gesprochen und ich muss sagen, irgendwie wirkt das Land auf mich ein bisschen wie ein Widerspruch. Also auf der einen Seite ist Sri Lanka relativ klein, also ungefähr so groß wie Bayern, wie wir eingangs erfahren haben. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass wir heute über mehrere verschiedene Reiseziele gleichzeitig gesprochen haben. Also Strände, Teeplantagen, Safari, Kulturstätten, Surfen, Wandern, gutes Essen. Unglaublich vielfältig. Was ist es, was dich jetzt denken lässt, okay, das erklärt, warum so viele Menschen von Sri Lanka schwärmen?
Ja, ich glaube, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also, dass es einfach so unglaublich vielseitig ist und das bei der doch relativ kleinen Größe. Also, es dauert natürlich manchmal ein bisschen länger, weil die Verkehrsmittel nicht die schnellsten sind. Aber ja, wir haben über die Nationalparks gesprochen mit den Elefanten. Wir haben über Teeplantagen gesprochen, über Strände, über Surfen, über Tauchen, also Schnorcheln. Und diese Vielfalt, ich glaube, die ist es, die Sri Lanka ausmacht.
Hm. Ja, und ich finde, obwohl das Land mittlerweile schon ein bekanntes Reiseziel ist, hat es halt immer noch unglaublich viele Ecken, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Und ja, davon gibt's einfach immer noch unglaublich viele. Und da gibt's wenige Länder, wo man nur so ein paar Kilometer weitergehen muss und ist auf einmal so in einem ganz anderen Umfeld. Und da ist auf einmal viel weniger los und das macht einen riesen Unterschied. Also ich finde, wenn dir in Sri Lanka ein Ort zu voll ist, dann musst du teilweise nur wirklich ein paar Kilometer, ein paar Orte weiter und du bist gleich wieder weg von den großen Touristenströmen. Und ja, also nachdem wir jetzt mit Tina gesprochen haben und über die vielen Orte geredet haben, wo würdest du denn jetzt am liebsten in Sri Lanka hinreisen? Also wenn du jetzt mit so einem Fingerschnippen dort sein könntest.
Ja, also ich war noch nicht in Ella und da Tina so davon geschwärmt hat und das wirklich mehrfach genannt hat als das Ziel, wo man unbedingt sein müsste, würde ich das, glaube ich, direkt mal überprüfen wollen.
Ja, völlig zu Recht. Ella ist auch bei mir einer meiner absoluten Lieblingsorte, ne? Also wir haben ja vorhin schon gesprochen, die Wasserfälle, die Ravana-Wasserfälle, der Ella Rock, der Little Adams Peak, das sind so Aussichtspunkte. Es gibt diese Nine Arches Bridge, die wir vorhin schon erwähnt hatten. Also es ist super, super spannendes Reiseziel, auch wenn sich das im Vergleich zu früher schon ein bisschen gefüllt hat. Aber, hat Tina auch vorhin erzählt, es gibt ganz viele Unterkünfte, die außerhalb liegen, am Berg liegen, wo man morgens wirklich mit seinem Tee eine unfassbare Aussicht genießen kann. Und deswegen, ja, Ella, ziemlich cooler Ort.
Hm. Ja. Aber du als jemand, der schon viel mehr Zeit in Sri Lanka verbracht hat als ich, was wäre denn nach der Folge heute auf deiner Bucketlist, also was wären denn deine nächsten Ziele, wo du entweder zum ersten Mal oder erneut hinfahren würdest?
Ja, ich kann ja jetzt nicht auch Ella sagen, ne? Also,
nee, das geht nicht.
Das wäre ja zu langweilig, ne? Nee, also ich war tatsächlich relativ lange im Land und habe so gefühlt auch relativ viel vom Land gesehen und von den Menschen kennengelernt. Und mir fehlen noch so ein bisschen die nordöstliche Seite. Und ich glaube, in der Gegend Trincomalee, Nilaveli Beach, so die Ecke, ich glaube, da bin ich gespannt drauf. Wir fliegen ja jetzt im Sommer wieder mal nach Sri Lanka und haben da auch die Ostküste so auf dem Plan. Und ja, schauen wir mal, was wird. Ne? Aber was ich natürlich auch super cool finde, ist, ich mag auch dieses, ja, die Gegend um Sigiriya herum, also im kulturellen Dreieck direkt. Habarana ist ein ganz cooler Ort, guter Ausgangspunkt für Reisen in die Region. Wenn man da gibt es auch eben Nationalparks, den Mineria-Nationalpark zum Beispiel, haben wir vorhin gar nicht genannt. Und da hat man auch die Möglichkeit, wirklich am See, an der Wasserstelle Elefanten zu sehen. Das habe ich noch nicht selbst erlebt, aber habe schon häufiger gehört, dass wenn man Glück hat, dass man oben vom Sigiriya Rock unten Elefanten an der Wasserstelle sehen kann. Weiß ich nicht, ob es stimmt, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Vorstellung, das mal zu erleben. Also auch die Nationalparks, die da immer irgendwo zwischen den Regionen, die wir genannt haben, finde ich einfach unglaublich spannende Orte und die geben dem Land eben auch eben großen Teil dieser Vielfalt, Artenvielfalt, aber auch eben landschaftlicher Vielfalt.
Ja, stimmt, du hast angesprochen, du Glücklicher, du bist ja sozusagen schon fast wieder auf dem Sprung nach Sri Lanka und hast ja selbst auch schon einiges über Sri Lanka auf Faszination Südostasien veröffentlicht und hast dementsprechend auch jede Menge Fachwissen zum Thema. Was fehlt denn noch? Ist irgendwas, was wir noch ergänzen müssen an dieser Stelle oder sind wir durch?
Ja, also wir haben es schon mehrfach gesagt, ne? Es gibt halt unglaublich viele Orte an der Südwestküste. Ne? Wir haben jetzt vorhin einfach ein paar davon genannt. Ne? Da gibt es natürlich dazwischen auch noch immer weitere, wo man mal den Blick drauf werfen kann. Ne? Es gibt bei Koskoda, heißt es, glaube ich, so eine Schildkrötenauffangstation, wo sie eben so Meeresschildkröten ja wieder aufpäppeln, die irgendwo in Not geraten sind und so. Gibt's auch, muss man ein bisschen sich umschauen, aber gibt's Projekte, die auf jeden Fall unterstützenswert sind. Ansonsten, glaube ich, nehmen sich da die Orte nicht ganz so viel, sind alle schön. Jedes hat so ein bisschen anderen Flair. Was mein persönlicher Lieblingsort ist, ist Tangal, also Tangalle geschrieben. Hat den Hintergrund, weil ich, ja, wir waren da vor, jetzt muss ich kurz schauen auf den Kalender, das ist mittlerweile 12 Jahre her und ich habe damals meiner Frau dort den Heiratsantrag gemacht, relativ spontan und hatten dort eine unglaublich coole Zeit, ziemlich coole Unterkunft. Ja, gibt auch ein paar coole Sachen, die man da in der Nähe unternehmen kann und ist eine sehr, sehr schöne Ecke, die man auf jeden Fall auch mal mit auf die Karte nehmen kann. Also lohnt sich auf jeden Fall da auch einen Stopp einzulegen. Im kulturellen Dreieck haben wir schon gesprochen über eben Polonnaruwa, Anuradhapura, Kandy mit dem Zahntempel, Sigiriya im Zentrum. Was ich da vielleicht noch erwähnen möchte, ist Dambulla. Da gibt es die Höhlentempel von Dambulla. Sind auch sehr spektakulär. Also lohnt sich auf jeden Fall auch, da mal hinzugucken. Sehr coole Sache. Kann man, wenn man da irgendwo im Hochland untergebracht ist, auch Halbtagestour mal hinmachen. Dambulla ist auch so ein Marktplatz da oben in der Ecke. Gibt einen sehr coolen Frischemarkt, wenn man sich für sowas interessiert. Da wachsen ja auch Gemüsesorten wie bei uns. Tomaten, Kartoffeln etc. werden dort auf dem Markt verkauft. Also gar nicht nur so tropische, exotische Früchte, sondern auch so ganz bodenständige Sachen, die es auch bei uns gibt. Und wir hatten es schon erwähnt, so kurz angerissen, Haputale. Finde ich ist ein Nachbarort von Ella, finde ich im Hochland auch sehr, sehr spannend. Da gibt es die Dambatene Teefabrik, kann man sich angucken. Und dann gibt es den Lipton Seed. Das hat wohl der Herr Lipton, als der damals seine Teefabrik dort gegründet hat, hat er sich nach Feierabend wohl ab und zu niedergelassen, um den Sonnenuntergang zu gucken. Und das kann ich nachvollziehen, denn es ist ein sehr, sehr cooler Aussichtspunkt oberhalb des Ortes. Und ja, kann man sich theoretisch oder sollte man sich mit dem Tuk-Tuk oder irgendwie hochfahren lassen, weil das ist schon ein gutes Stück, hat man sensationellen Ausblick, kommt unterwegs an den Teefabriken vorbei und lohnt sich auf jeden Fall auch ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist, aber ein Tipp auf jeden Fall. Und Haputale ist gar nicht so weit von Ella weg, das heißt, man kann auch so ein ganz kleines Stück einfach nur die Bahn oder den Zug eben nutzen und hat dann auch schon so das nächste auf seiner Liste, wenn man das nicht so eine lange Strecke nach Nuvara Eliya oder Kandy machen will, mit einer Zugfahrt verbunden. Ja, aber ansonsten glaube ich, haben wir einen ganz guten Rundum-Überblick gegeben, was es so in Sri Lanka alles gibt. Okay, Stefan, dann noch eine Frage zum Abschluss, bevor wir hier das Ende einläuten an dich. Wenn morgen früh ein Flug nach Sri Lanka gehen würde, was wäre das Erste, was du dort machen würdest? Also nicht, wo du hingehen würdest, sondern was würdest du denn tun?
Naja, ich glaube, ich würde tatsächlich auch erstmal was essen gehen. Die Tina hat uns ja eben schon vorgeschwärmt vom Essen und ich habe in Sri Lanka auch schon sehr gut gegessen und nach so einem langen Flug mit Flugzeug essen, wäre dann, glaube ich, der Zeitpunkt, seinem Magen wieder was Gutes zu tun. Daher wäre das, glaube ich, das Erste, was ich machen würde, nachdem ich meinen Rucksack losgeworden bin.
Ja gut, zugegeben, das wäre bei mir wahrscheinlich ähnlich. Aber ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich so einen Tee am Morgen irgendwo im Hochland gönnen und danach schauen, wohin mich die Reise führt. Und genau das macht für mich den Reiz von Sri Lanka aus. Also je länger wir heute über das Land gesprochen haben, desto mehr wird mir wieder bewusst, dass es sich eigentlich ja wirklich nicht so richtig in eine Schublade stecken lässt. Das ist nicht nur ein Strandziel, es ist nicht nur für Kulturinteressierte, nicht nur zum Surfen oder für Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber. Es ist vereint irgendwie alles so auf unglaublich engem Raum und das ist super spannend. Also ja, wir sind jetzt innerhalb von weniger Stunden von jahrhundertealten Tempelanlagen zu grünen Teeplantagen gereist, haben unterwegs Elefanten in freier Wildbahn gesehen und am Schluss den Tag am Meer ausklingen lassen. Also dazu diese viel erwähnte Gastfreundschaft der Menschen, die spannende Geschichte des Landes und natürlich, wie kann es anders sein, die großartige Küche. Und ich glaube, das ist eben der Grund, warum Sri Lanka so einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Ne? An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei Tina bedanken. Also vielen Dank nochmal, Tina, an der Stelle, dass du heute bei uns zu Gast warst und deine Erfahrungen, Tipps und persönlichen Eindrücke mit uns geteilt hast. Wenn ihr mehr über Tina, ihre Reisen und ihre Arbeit erfahren möchtet, dann schaut unbedingt bei ihrem Blog Food for Nomads vorbei. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, natürlich interessiert uns auch eure Meinung. Wart ihr selbst schon mal in Sri Lanka? Welche Orte sind euch besonders in Erinnerung geblieben? Haben wir vielleicht was vergessen? Steht das Land auf eurer Wunschliste? Also schreibt uns gerne auf Instagram oder auch mal per Mail. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten und Reisegeschichten. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt gern anderen davon, empfehlt den Podcast weiter oder lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns sehr, noch mehr Menschen zu erreichen. Folgt uns außerdem auf Instagram und Facebook. Dort gibt's regelmäßig neue Einblicke, Inspirationen und Hintergründe rund ums Reisen in Südostasien. Verlinkt uns gern in euren Instagram-Stories. Wir teilen eure Beiträge gern auf unseren Kanälen. Und hast du Anmerkungen, Lob, Kritik oder willst einfach mal Feedback geben, dann schreib uns einfach. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen für die kommenden Folgen. Also solltest du besondere Wünsche haben, lass uns gerne wissen, über was du gern mal eine Podcast-Folge hören möchtest. Und in diesem Zusammenhang, Stefan, möchtest du uns ganz kurz mitnehmen und schon mal ein bisschen anteasern, über was wir in der kommenden Folge sprechen wollen?
Sehr gerne. Das jetzt heute ist die 21. Folge und es gibt nur sehr wenige Länder Südostasiens, über die wir noch gar nicht berichtet haben in dieser Zeit. Und es wird höchste Zeit, dass wir endlich mal nach Kambodscha reisen. Das heißt, die nächste Folge geht über Kambodscha, über die Tempel von Angkor, die schöne Küste. Es wird eine Einsteigerfolge werden, wo wir ganz viele Tipps geben für die Reiseplanung.
Ja, freue ich mich schon sehr drauf. Also, danke fürs Zuhören da draußen und bis zur nächsten Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Dann geht es um Kambodscha. Bleibt neugierig, bleibt reiselustig und bleibt hungrig auf die Welt. Tschüss.
Bis bald. Ciao.